ARD.
High Noon in Berlin. Um 12 Uhr am Mittag an diesem 9. April kam die Nachricht. Der Koalitionsvertrag ist fertig.
Deutschland bekommt eine handlungsfähige und eine handlungsstarke Regierung.
Es ist uns gelungen, trotz unterschiedlicher Standpunkte Brücken zu bauen. Und wenn wir das schaffen, wie wir hier vorne stehen, bin ich fest davon überzeugt, kann das auch anderswo in diesem Land gelingen, Brücken zu bauen.
Diese Koalition ist keine, die belehrt oder erzieht, sondern die schützt, die fördert, ermuntert und ermöglicht. Das ist der neue deutsche Deal. Das ist das Deutschlandpaket.
Das klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht, denn damit haben CDU, CSU und SPD ihre Grundlage für das gemeinsame Arbeiten in den kommenden Jahren festgelegt. Theoretisch jedenfalls, denn die SPD-Mitglieder müssen dem Vertrag noch zustimmen. Ja, ist das jetzt der große Wurf und das, was das Land braucht? Besprechen will ich das heute mit Sarah Frühauf und Moritz Rötle aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
So, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, möchte ich erstmal wissen, also ich habe davon erfahren, irgendwann Anfang der Woche hieß es, eventuell könnte dieser Koalitionsvertrag diese Woche zustande kommen. Wie ist das bei euch? Wann kommen denn so die ersten Details und wann weiß man, okay, der Mittwoch wird's?
Also ich glaube, vergangene Woche hat sich das schon bei uns ein bisschen verdichtet gehabt. Aus den Informationen von unseren sogenannten Quellen, also das sind ja CDU, CSU-Politiker bei mir, bei Moritz ist eher die SPD, und die geben uns dann schon mal so ein bisschen Hinweise und Tipps, okay, nächste Woche könnt ihr euch langsam schon mal darauf einstellen, dass wir möglicherweise fertig werden. Und dass es jetzt der Mittwoch geworden ist, hat sich tatsächlich für uns auch, ich würde sagen, gestern wirklich manifestiert, oder?
Ja, Sarah und ich sind ja so ein Rechercheteam im Prinzip. Also wir versuchen natürlich unsere jeweiligen Quellen, Sarah ist für die Union zuständig, ich für die SPD, und wir fragen unsere Quellen ab, wann wird das was, und dann legen wir das übereinander und dann ergibt sich oft ein Bild. Manchmal ergibt sich auch ein widersprüchliches Bild.
Du darfst doch nicht alles verraten, Moritz.
Und dann müssen wir nochmal reden, nochmal SMS schreiben. Aber ja, wir haben vergangene Woche, so langsam sickerte es durch, ja, nächste Woche, Freitag hatten sie zuerst gesagt, wollen sie fertig sein. Und umso näher jetzt dieser Mittwoch kam, umso klarer wurde auch das Bild, dass sie gesagt haben, ja, Montag, Dienstag nochmal reden und eigentlich Dienstagabend fertig werden. Jetzt ist es dann doch, wir wissen nicht ganz genau, wann es dann wirklich zu Ende war, ob es nochmal heute Morgen gebraucht hat. Das heißt ja, es seien noch Details zu lösen gewesen. Andere sagen, sie sind eigentlich auch schon gestern Abend fertig gewesen und haben dann aber noch die Nacht quasi abgewartet. Aber ja, sowas entsteht dann in Zusammenarbeit zwischen zwei Journalistinnen und Journalisten, und wir erfahren Dinge und dann reden wir drüber.
Das ist so ein bisschen wie ein Krimi, finde ich.
Mhm,
wenn man immer auf Spurensuche geht. Mhm. Und das ist schon total spannend, weil man immer aufs Handy guckt und schaut, hat der oder diejenige geantwortet? Und dann schicke ich das Moritz weiter und dann guckt man wieder. Mhm. Und vielleicht kann man es auch wie so ein Puzzle beschreiben, weil man ein Puzzleteil setzt sich dann zum nächsten zusammen und am Ende hat man hoffentlich irgendwie ein ganzes Bild.
Ich habe gestern mit meinem Sohn telefoniert, als ich vom Konrad-Adenauer-Haus stand, weil der natürlich traurig war, dass ich jetzt da vom Konrad-Adenauer-Haus stand, und habe ihm erklärt, ich bin jetzt sowas wie ein Detektiv. Ich muss hier Sachen rausfinden.
Mhm. Ja, aber das
ist wirklich so, ja. Es gibt diese Parallele. Also wir versuchen, Dinge rauszufinden.
Ich habe irgendwann ja heute die Eilmeldung bekommen, wie jeder andere auch. Und ist das dann der Moment, wo ihr losfahrt, oder seid ihr dann schon vorher losgefahren, um zur Konferenz, zur Pressekonferenz zu gehen?
Nee, wir wussten das schon in etwa, dass es am Nachmittag eine Pressekonferenz geben wird. Und dann hatten wir auch schon am Vormittag die Infos, okay, es läuft auf 15 Uhr hinaus, da muss ja hier auch technisch alles vorbereitet werden. Also da muss ein Kamerateam da sein, etc. Also man macht ja nicht nur Schnips und dann steht da alles. Und dann sind wir auch, ja, schon eine Stunde vorher, glaube ich, wir beide da gewesen, haben sozusagen Handtuch auch schon auf die wenigen Plätze gelegt.
Ist es so, also der zuerst kommt, der hat auch einen besseren Platz und kann dann am besten wahrscheinlich auch Fragen stellen und so?
Wir waren schon relativ spät dran. Wir haben gerade so noch zusammenhängende Plätze bekommen, wo wir dann nebeneinander sitzen konnten. Und es kamen auch Kolleginnen und Kollegen, die durchaus auch gewichtige Kolleginnen und Kollegen in Berlin sind, die kamen zu spät. Die hatten dann am Ende keine guten Plätze mehr.
So. Die Pressekonferenz, also das, was ich so mitbekommen habe, also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, der Merz ist müde. Lars Klingbeil klang schon irgendwie staatsmännisch. Saskia Esken wirkte so ein bisschen, ja, als würde sie sich unwohl fühlen. Und Söder war wieder der Komiker, wahnsinnig gut drauf und so. Das war meine Einschätzung. Wie habt ihr die Pressekonferenz wahrgenommen?
Finde ich schon eine ganz gute Einordnung. Also ich habe das Gefühl, bei Friedrich Merz ist es so, dass der so in den letzten 4 Wochen Koalitionsverhandlungen auch so einen Realitätscheck bekommen hat und jetzt weniger Rambazamba Friedrich Merz ist, sondern wirklich jetzt langsam auch in dieses Amt reinwächst und weitaus zurückhaltender wird. Er redet langsamer, er redet nicht mehr so kraftvoll. Also da hat sich eine Entwicklung eingestellt und ich glaube, das liegt daran, dass er gemerkt hat, oh, das ist schon ganz schön viel Verantwortung, die man da als Kanzler hat. Und ich muss auch Interessen irgendwie wahrnehmen und die werden mir reinverhandelt, die ich eigentlich gar nicht will, aber ich kann es nicht verändern, weil ich halt die Mehrheiten brauche. Bei Lars Klingbeil, ich finde, bei Lars Klingbeil erkennt man immer, wenn besondere Tage sind, wenn er eine Krawatte trägt, weil eigentlich trägt er keine Krawatte. Heute hat er wieder eine Krawatte getragen. Eigentlich findet er Krawattentragen doof. Und heute war halt so ein Tag, wo er Krawatte trägt, der staatstragende Lars Klingbeil, und das hat er dann auch in seinen Worten umgesetzt. Und bei Saskia Esken hatte ich das Gefühl, dass sie ein bisschen genervt war, vor allen Dingen von Markus Söder. Ich glaube, das hatte auch eine Geschichte aus den Koalitionsverhandlungen. Ich glaube, die beiden haben auch in den Koalitionsverhandlungen nicht so richtig gematcht, obwohl sie sich schon lange duzen, seit der letzten GroKo nämlich. Sie hat die ganze Zeit, während Markus Söder, der ja sehr lange geredet hat, hat sie so mit den Fingern gespielt. Also sie hat den Daumen so gerollt und daran merkte man so, oh, sie ist jetzt schon ein bisschen genervt und sie möchte eigentlich jetzt, dass das endet.
Okay. Ich fand das auch spannend, wenn man die einzelnen Teilnehmer dieser Pressekonferenz, also Esken, Klingbeil, Söder und Merz beobachtet hat. Genau. Moritz sagt es, Esken hat so diese Finger die ganze Zeit gerollt und ein Däumchen gedreht sozusagen. Klingbeil, fand ich, sah wirklich auch physisch blass aus, auch müde. Und Söder hat ja extrem viele Witze gerissen und Klingbeil hat nicht einmal gelacht. Dem war, glaube ich, überhaupt nicht zum Lachen zumute. Merz hatte irgendwann bei der Rede von Söder einen hochroten Kopf, weil er sich das Lachen nicht mehr verkneifen konnte, hatte ich so das Gefühl. Oh Gott. Und Söder, wenn er nicht geredet hat, aber das macht er immer, also wirklich bei jeder Pressekonferenz hat er am Handy gespielt.
Unser Top-Influencer.
Ja, total. Und ich habe gerade Friedrich Merz hier noch im Hauptstadtstudio getroffen, weil er hier ein Interview aufgezeichnet hat. Und ich habe ihn auch gefragt und erleichtert. Und er meinte, ja, geht so, ich bin gerade noch echt im Tunnel. Und er meinte auch, das waren schon sehr, sehr anstrengende Wochen. Also das bestätigend, was wir auch vermutet haben. Aus dem Wahlkampf heraus, jetzt direkt in die Verhandlungen. Und er meinte, ich bin auch echt noch so im Tunnel. Ich muss das gerade für mich alles noch ein bisschen realisieren. Das fand ich ganz spannend.
Ja, auch so für ihn so ein Realitätscheck, so mittendrin zu sein. Und jetzt ist dieser Koalitionsvertrag ja 144 Seiten lang. Jetzt kann man sagen, auch für politische Verhältnisse ist das doch relativ schlank. Aber ich habe irgendwie auch noch im Hinterkopf, das sollte doch alles auch viel kompakter und schmaler sein, oder?
Also die Union wollte was anderes. Ich habe Carsten Lindemann im Kopf, der irgendwas sagte mit, wir schreiben da 5 Punkte auf und wir machen ein Kurzprogramm für die ersten 100 Tage oder 10 Seiten. Wir machen ein Kurzprogramm für die ersten 100 Tage und dann einfach mal machen. Das ist es nicht geworden, denn in der SPD war es ja so, dass das, was sie aus der Ampelverhandlung mitnehmen wollten, dass sie sich eben einen Koalitionsvertrag geben, der realisierbar ist und über den man sich am Ende nicht mehr streiten muss während der Legislaturperiode. Und dafür braucht es halt einen längeren Koalitionsvertrag, der auch Details regelt. Ob das am Ende gelungen ist, bin ich nicht so sicher.
Ein deutlich kürzerer Koalitionsvertrag sollte die Möglichkeit offen lassen, dass man sozusagen nochmal reagieren kann auf mögliche Ereignisse, die wir ja auch gesehen haben jetzt in der vergangenen Legislatur, wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg, Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Wir sehen es jetzt gerade, die US-Zollpolitik, da muss man ja auch nochmal drauf reagieren. Und die Hoffnung war, weil das hat ja auch die Ampel sehr belastet, diese aktuellen Ereignisse, dass man das nicht so fest manifestiert. Aber das hat man jetzt auch in der Union gemerkt und da war auch der Druck aus den Ländern relativ groß, die Angst hatten, dass man sich dann Dissens reinschreibt. Also die haben nochmal gefordert und haben gesagt, okay, ihr müsst so viel wie möglich klären, damit wir nicht in dieselbe Situation kommen wie bei der Ampelkoalition und den Streit schon reinschreiben.
In der SPD hat man das analysiert, diese Forderung, und hat für sich die Analyse gezogen, dass man das nicht machen kann, weil man in so ein Machtgefälle dann gerät. Weil dann wäre Friedrich Merz ja mit den Stimmen der SPD zum Kanzler gewählt. Das heißt, er ist im Amt und man kann ihn auch dann erstmal nicht mehr abwählen. Man hätte aber auch keine Verhandlungsbasis mehr gehabt, oder keine Möglichkeit mehr, eben Friedrich Merz Sachen abzutrotzen, damit Friedrich Merz Kanzler wird. Und deswegen war das denen auch so wichtig, dass sie eben so einen Koalitionsvertrag kriegen, der über die ganze Legislaturperiode hält.
Ja, aber du kannst ja eine Koalition immer wieder scheitern lassen. Niemand zwingt dich, die bis zum Ende durchzuziehen.
Habt ihr das Gefühl, die haben sich gut einigen können, oder ist der jetzt so lang geworden
um so ein bisschen, ich sag mal, wischiwaschi Dinge zu formulieren.
Ja, ich will es mal auch positiv sehen. Also ich finde schon, dass dieser Koalitionsvertrag, ich konnte ihn jetzt auch erstmal nur überfliegen, weil er jetzt erst frisch draußen ist, er liest sich extrem nach Schwarzbrot. Aber ich finde Schwarzbrot in der jetzigen Zeit auch gar nicht so schlecht. Jeder der Koalitionäre hat da ein bisschen was von dem bekommen, was sie versprochen haben. Dieser Arbeitskoalition, die Merz da ja auch versprochen hatte im Vorfeld, ich finde, das liest sich aus diesem Koalitionsvertrag raus. Aber, und da wird Moritz wahrscheinlich gleich, so wie ich ihn kenne, einhaken, er hat natürlich dahingehend Schwachstellen, dass man sich einigen Dingen nicht so richtig gewidmet hat. Also, dass da ein paar Dinge in die Zukunft geschoben wurden, die man jetzt wahrscheinlich noch nicht bereit war zu klären, beziehungsweise auch nicht die Zeit hatte, sie jetzt wirklich en detail zu klären.
Ja, ich habe dann ein bisschen eine andere Meinung als Sarah. Auch ich konnte den bis jetzt nur überfliegen, aber ich habe versucht, möglichst viel zu lesen und auch wirklich auch nach Schlüsselwörtern zu suchen. Ein Schlüsselwort ist für mich Finanzierungsvorbehalt. Es steht in diesem Koalitionsvertrag, dieser gesamte Koalitionsvertrag, alle Maßnahmen dieses Koalitionsvertrages stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Das bedeutet, wenn kein Geld da ist oder wenn irgendeine Maßnahme nicht finanziert werden kann, dann kommt sie nicht. Das heißt, die haben sich auf ganz viele Maßnahmen geeinigt, von denen sie gar nicht wissen, ob sie am Ende bezahlen können. Und das kann dazu führen, dass sie diese Konflikte eben in die Zukunft geschoben haben. Also sie haben jetzt Streit darüber gehabt, ob sie Maßnahmen haben wollen oder nicht. Also macht man eine Steuersenkung für Unternehmen oder macht man sie nicht? Dann hat man sich darauf geeinigt, ja, wir machen eine Steuersenkung für Unternehmen, aber wir stellen sie unter einen Finanzierungsvorbehalt. Und solche Dinge gibt es halt ganz viele. Es gibt auch eine Steuersenkung für kleine und mittlere Einkommen. Also das ist eine SPD-Forderung auf der anderen Seite. Und am Ende wird man sich nochmal drüber, naja, es muss ja gar kein Streit sein, aber man muss sich darüber austauschen, was davon kommt am Ende. Weil ich glaube, dass für die Maßnahmen, die drinstehen, in ihrer Gesamtheit nicht so richtig über eine Gegenfinanzierung nachgedacht wurde. Es wurde, also es ist ein Teil im Koalitionsvertrag, steht auch zur Haushaltskonsolidierung, der ist aber nur eine halbe Seite lang bei 144 Seiten Maßnahmen. Ich glaube, sie werden nochmal Konflikte bekommen über ihre Maßnahmen, die sie vereinbart haben, weil sie am Ende nicht für alles Geld haben.
Ich glaube aber auch, nichts wird so heiß gegessen, wie es tatsächlich gekocht wird. Wir haben es bei der Kindergrundsicherung zum Beispiel bei der Ampel gesehen. Das war auch ein Projekt, das auf jeden Fall kommen sollte und das sehr teuer gewesen wäre und am Ende hin runtergefallen ist. Also manche Dinge,
weil sie das Geld nicht dafür hatten.
Ja, stimmt. Aber nicht alle Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, kommen da auch unbedingt so. Also ich würde zum Beispiel anzweifeln, ich hoffe niemand bei der CSU hört das jetzt gerade, dass die Mütterrente tatsächlich wirklich am Ende dieser Legislatur da steht.
Wollen wir Wetten abschließen?
Ich würde da eher sagen, dass das kommt.
Wir wetten um guten Cremant, mal gucken.
Also ich kann das auch begründen, weil Markus Söder hat ja zum Beispiel gesagt, alles was in diesem Sondierungspapier, also dem Papier, was vor der Koalitionsverhandlung war, das ist sozusagen sakrosant. Das ist für ihn absolut nicht verhandelbar. Und da stand die Mütterrente drin. Und ich glaube, dass die CSU sehr geschickt darin ist, Dinge zu verhandeln und durchzubringen, die sie unbedingt haben will.
Aber seit wann ist die CSU nicht anpassungsfähig an aktuelle Geschehnisse, wenn es mit Trump und den USA so weitergeht und die Weltwirtschaft und dass sich natürlich auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaftslage haben wird, ist doch die CSU, dass Markus Söder der Erste sagen wird, okay, sorry, die Situation hat sich geändert, da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Das mag sein, aber er hat das seinen Wählerinnen und Wählern wirklich hart versprochen und hat auch jetzt mehrmals darauf hingewiesen, hat heute auch einen Gag gemacht, so, ich hab's euch doch gesagt, als dann Klatschen kam bei der Mütterrente, ich hab's euch doch gesagt, das brauchen wir, das ist gut. Und ich glaube, er hat da auch die SPD an seiner Seite übrigens.
Also, wir haben das jetzt schriftlich, wollte ich fast sagen, also für alle Ohren. Cremant wird hier noch verteilt, werden wir dann irgendwann sehen. Aber was mich tatsächlich interessiert, was ist für euch die größte Überraschung an diesem Koalitionsvertrag?
Also ich fand schon krass, dass die SPD bei 16% Wahlergebnis 7 Ministerien abbekommen hat.
Das hätte ich nicht viel, gedacht. Ne?
Also ich finde schon. Die Union hat, also die CDU hat jetzt 6 und die CSU 3. Also ich finde das schon viel, da haben sie gut verhandelt, muss ich sagen. Ich glaube, das tat der CDU schon weh.
Also in meiner Rechnung hat die CDU 7, weil das Kanzleramtsministerium, das ist ein Ministerium, das ist ein sehr machtvolles Ministerium, es ist kein Fachministerium, das ist ein übergreifendes Ministerium, weil es eben koordiniert die gesamte Regierungsarbeit. Also die CDU hat 7 Ministerien, die CSU 3.
6 plus Kanzleramt.
Sind wir bei 10-3. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die SPD ja nur 16% geholt hat, aber CDU und CSU haben halt auch nur 28%. Es ist ja nicht so, dass wir eine Union haben, die 40% geholt hat und irgendwie einen kleinen Koalitionspartner, der 7% dazu beigetragen hat, sondern wir haben schon eine mehr als kleine Partei und eine weniger als große Partei, die sich da zusammengetan haben. Und insofern ist das überraschend, ja, weil wir haben die ganze Zeit eigentlich gesagt, die SPD bekommt 6 Ministerien. Das war so das, was man so in Berlin gemunkelt hat. Und das ist natürlich ein Verhandlungserfolg für Lars Klingbeil und Saskia Esken, für die beiden Parteichefs der SPD. Ich glaube, das hat auch bei der Union einen Einschlag gegeben, als das rauskam, weil wir haben ja heute auch aus Unionskreisen noch gehört, dass es nur 5 Ministerien für die SPD gäbe und dann wurde von 6 Ministerien gesprochen und dass dann tatsächlich 7 rauskommen, das war für Lars Klingbeil und Saskia Esken ein guter Punkt. Damit machen sie Punkte bei ihren Leuten und auch für das Mitgliedervotum. Ich glaube, für Friedrich Merz und die Union war das eher so, muss das sein?
Mhm. Ja, und ich frage mich, wie kommt das eigentlich auch bei Wählern an? Also die SPD ist ja eindeutig abgewählt. Sie haben eindeutig bei dieser Wahl massiv an Stimmen verloren. Und wenn dann noch Lars Klingbeil und Saskia Esken möglicherweise Teil dieser Ministerriege sind, finde ich das ein total schwieriges Signal nach außen.
Naja, die Wählerinnen und Wähler haben in erster Linie erstmal Olaf Scholz als Kanzler abgewählt. Den wollten sie nicht mehr haben und seine Partei war eben die SPD. Aber wir haben ja in Deutschland kein Wahlrecht, kein System, wo man Parteien abwählt, sondern sie kriegen halt dann 16%. Sie haben halt weniger bekommen, aber am Ende ist das die Mehrheit, die die Wählerinnen und Wähler gewählt haben.
Ist denn überhaupt schon klar, wer welches Ressort bekommt, also welche Partei welches Ressort?
Ja, das steht auch im Koalitionsvertrag, steht allerdings noch nicht drin, wer da das Ressort übernehmen wird. Bei der CSU war relativ klar, fand ich, dass sie innen für sich beanspruchen werden. Und sie haben jetzt noch ein schön ausgerichtetes Ressort, das nennt sich Forschung, Technologie und Achtung, Raumfahrt. Da habe ich so ein bisschen gelacht, weil Markus Söder ja immer den Traum hatte, irgendwie so eine bayerische Raumfahrt irgendwie auf den Weg zu bringen. Das fand er immer ganz, ganz spannend. Und was überraschend ist bei der CDU, würde ich sagen, dass tatsächlich das Auswärtige Amt bei der CDU gelandet ist. Und da bin ich auch gespannt, mit wem sie das besetzen werden.
Mhm. Also wir haben damals gelacht über Bavaria One und Markus Söder, aber jetzt gibt es ja dieses Startup in München, das zum ersten Mal in Europa eine eigene Raumfähre gelauncht hat. Das hat nicht geklappt, weil es beim ersten Mal eigentlich nie klappt. Aber da sollte man, glaube ich, gar nicht so sehr drüber lachen, weil das müssen wir in Europa entwickeln. Wir müssen diese Fähigkeit selber entwickeln. Wir wollen nicht abhängig sein von den USA. Ich habe damals auch drüber gelacht, aber inzwischen würde ich sagen, Markus Söder, man kann über ihn sagen, was man will, aber er ist auch irgendwie visionär. Er erkennt, was man braucht. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Deswegen finde ich, dass es da jetzt ein Raumfahrtministerium gibt, das ist irgendwie, ja, das ist...
Es fühlt sich so abgespaced an.
Es fühlt sich irgendwie, ja, okay, kommen die da jetzt in silbernen Anzügen zur Arbeit. Aber wahrscheinlich ist das eigentlich eine ganz gute Sache.
Ja, wahrscheinlich schon.
Die SPD kriegt ja das Finanzministerium. Das ist ziemlich wichtig, weil es ein Ministerium ist, was bei allen Themen mitsprechen darf. Deswegen ist es auch sinnvoll, da das Vizekanzleramt quasi zu installieren im Finanzministerium. Die dürfen immer mitsprechen und haben immer am Ende auch quasi die Möglichkeit, Nein zu sagen, weil dafür ist kein Geld da. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Lars Klingbeil das ziehen wird und dann Finanzminister und Vizekanzler wird, wenn er ins Kabinett geht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass er nicht ins Kabinett geht, dass er Fraktionschef bleibt und Parteichef. Das wäre eine sehr machtvolle Position außerhalb des Kabinetts von Friedrich Merz. Und er könnte quasi so ein Gegenspieler von Friedrich Merz sein, der so ein bisschen außerhalb der Kabinettsdisziplin, also der Disziplin, dass ich immer das machen muss, was der Kanzler mir sagt, stehen würde. Also das ist für die SPD sehr wichtig, dass sie Finanzen bekommen haben. Sie haben Arbeit und Soziales verteidigt, was die Union auch ganz gerne gehabt hätte, glaube ich. Sie haben Verteidigung, wo sie den beliebtesten Politiker haben mit Boris Pistorius, der das wahrscheinlich weitermachen wird. Und sie haben eben 7 Ministerien bekommen, was unerwartet war.
Also Verteidigung hatte, glaube ich, die Union überhaupt kein Problem mit, das an die SPD zu geben, weil viele Positionen, die Boris Pistorius vertritt, auch Unionspositionen sind. Und warum sollte die CDU, CSU dort einen Minister implementieren, um dann wiederum bei der SPD diese Position durchzukämpfen? Also das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Finanzen tat denen, glaube ich, schon mehr weh. Auch da hatte die CSU drauf geschielt, weil ganz einfach viel Geld da ist. Mhm. Und es, wie Moritz bereits sagt, ein extrem mächtiges Ministerium ist.
Aber habt ihr schon irgendwas anderes durchgehört? Kursieren Namen, weil ihr ja vorhin gesagt habt, eure Handys stehen auch nicht still, ihr seid gut vernetzt. Also wisst ihr mehr?
Am Ende ist das natürlich alles spekulativ, weil jetzt, wenn die Ressortliste raus ist, geht im Hintergrund natürlich die Verteilung los. Also bei der CDU wird man jetzt irgendwie versuchen, auch Länderproporz durchzusetzen. Ich weiß, dass die Ostdeutschen auf jeden Fall einen Ministerposten für sich beanspruchen. Ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn er möchte, Carsten Lindemann Wirtschaftsminister werden kann. Das ist so ein bisschen wie bei Lars Klingbeil. Er muss sich auch dafür entscheiden, ob er das wirklich machen möchte oder ob er vielleicht Generalsekretär der CDU bleiben möchte. Thorsten Frei, von dem bestimmt schon etliche Hörer mittlerweile was gehört haben, weil er ständig gerade Interviews gibt, der ist eigentlich parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion gewesen, aber total eng an Friedrich Merz derzeit dran. Es geht das Gerücht rum, dass der Chef des Bundeskanzleramts werden könnte, wenn er das möchte. Und bei der CSU kommt man, glaube ich, an Alexander Dobrindt nicht vorbei, der eine extrem wichtige Rolle in den Verhandlungen gerade gespielt hat. Und Dorothee Bär. Ich glaube, an der kommt man auch nicht vorbei. Und wenn ich nochmal eine Wette abgeben müsste, ich verspiele ja mein ganzes Geld, würde ich sagen, sie wird das Ministerium Forschung, Technologie und die Raumfahrt nehmen.
Bei der SPD gibt es zwei Namen, die, wenn sie wollen, ziemlich sicher Minister werden. Das sind Lars Klingbeil und Boris Pistorius. Und dann gibt es Bärbel Baas, die bisher Bundestagspräsidentin war in der letzten Legislaturperiode und die in Duisburg ihren Wahlkreis hat, den auch überzeugend gewonnen hat und von der man sagt, die kann sich im Prinzip auch einen Job aussuchen. Die kann Ministerin werden, die kann auch Parteichefin werden oder vielleicht auch beides, wobei das auch wieder von einigen angezweifelt wird. Also auf Bärbel Baas würde ich auch setzen, wenn ich setzen müsste.
Okay, das sind die Namen, die so ein bisschen kursieren. Und wie geht das jetzt eigentlich weiter? Also wie lange dauert das, bis diese Regierung dann auch handlungsfähig ist?
Ja, da sind ja noch ein paar Hürden zu nehmen. Also die SPD lässt jetzt noch ihre Mitglieder über diesen Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der CDU ist es so, dass es so einen sogenannten kleinen Parteitag gibt. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwas dazwischen steht. Wichtiger ist jetzt tatsächlich diese Mehrheit bei der SPD.
Ich glaube, die Mehrheit bei der SPD wird am Ende stehen. Es kommt aber jetzt natürlich so ein bisschen drauf an, wie dieser Vertrag jetzt in der Öffentlichkeit gesehen wird. Ich glaube, das Schlimmste, was Friedrich Merz jetzt passieren könnte, ist, dass morgen in allen Leitartikeln steht und in allen Fernsehsendungen gesagt wird, da hat er sich aber durchgesetzt. Da hat er der SPD aber richtig einen mitgegeben. Das würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass die SPD-Mitglieder sagen, nee, also dann auf keinen Fall. Also in Friedrich Merzes Interesse ist es tatsächlich, dass er so in so einem Mittelweg ist. Die CDU hat sich ein paar Sachen durchgesetzt.
Ich wollte gerade sagen, aber für aus CDU oder CSU-Sicht, also da brodelt es ja total an der Basis. Also wenn da jetzt irgendwie kommen würde, endlich hat er sich mal durchgesetzt, dann hätte er zumindest seine eigenen Leute ein bisschen von Leib.
Aber das verhindert ja nicht, dass er Kanzler wird. So revolutionär ist die CDU, glaube ich, nicht drauf.
Nee, das stimmt, aber ein Kanzler mit einem Rückhalt in einer eigenen Partei wäre auch nicht schlecht.
Den
aber
kann gut. Er sich ja danach erarbeiten, wenn das dann ist. Das hat doch Merkel auch
so gemacht.
Und
wenn wir jetzt in Tagen und Wochen sprechen, was glaubt ihr, wenn das, also wir nehmen jetzt mal an, wir sind jetzt mal optimistisch kommen, weil der Koalitionsvertrag ist doch auch schneller zustande gekommen, als wir eigentlich gedacht haben. Und wie lange braucht dieser Prozess jetzt, was Sie gerade gesagt haben? Sind das Tage, Wochen?
Also Mitgliedervotum, da wird jetzt irgendwann eine Mail an die SPD-Mitglieder rausgehen mit einem Code und dann können die online abstimmen. Dieser Prozess wird ungefähr 10 Tage dauern. Ist noch nicht, die Partei hat sich noch nicht genau geäußert, wie lange sie diesen Prozess machen möchte und dann gibt es ein Ergebnis. Also sagen wir mal, kurz nach Ostern haben wir ein Ergebnis, Mittwoch nach Ostern oder so. Und wenn dieses Ergebnis bedeutet, ja, die SPD stimmt für diesen Koalitionsvertrag, dann wird es eine Bundestagssitzung geben und da wird Friedrich Merz zum Kanzler gewählt.
Und wahrscheinlich in der ersten Maiwoche, glaube ich.
Dann haben wir ja jetzt unseren Fahrplan, ist doch super. Das war's dann mit unserer schönen Sonderfolge zum Koalitionsvertrag. Sarah Frühauf und Moritz Rötle, vielen, vielen Dank, dass ihr trotz wenig Schlaf hier wart und uns das alles erklärt habt. Und am Freitag gibt's eine ganz normale Folge Berlin Code. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Ciao.
Tschüss.